jede dritte Frau auf dieser Welt ist von partnerschaftlicher Gewalt betroffen. In diesem Podcast brechen Frauen ihr Schweigen und erzählen von ihren toxisch-narzisstischen Beziehungen und die Gewalt, die sie durch ihre Partner erleben mussten. Narzissmus und toxische Beziehungen sind kein individuelles Beziehungsproblem, sondern ein gesellschaftliches, das sehr tief verankert ist. An dieser Stelle auch eine Triggerwarnung, denn in vielen Erzählungen wird sehr detailliert über verschiedene Formen der Gewalt gesprochen. Die Geschichten, die du hören wirst, sind immer gleich. Das Einzige, das sich ändert, sind die Namen der Frauen, die sie erzählen. Und wenn du diese Geschichten bis zum Schluss gehört hast, lass gerne eine Bewertung für den Podcast da und unterstütze dabei, dass partnerschaftliche Gewalt kein Tabuthema mehr bleibt. Und wenn du den Verdacht hast, in einer narzisstischen Beziehung zu sein, bleib unbedingt dran. Denn am Ende von jeder Folge, ab jetzt, werde ich dir einen kleinen Tipp mitgeben. Und heute bei mir im Podcast zu Besuch, ich bin die dritte Frau, ist Victoria. Victoria ist 51 Jahre alt, lebt in der Nähe von Berlin, war 17 Jahre mit ihrem narzisstischen Ex-Ehemann zusammen und aus dieser Ehe sind 2 Kinder entstanden, 21 und 24. Und Victoria, ich glaube, du bist diejenige von den Frauen, die ihre Geschichte hier schon erzählt haben, die am längsten getrennt ist. Du bist jetzt nämlich schon 7 Jahre getrennt und auch du hast dich entschieden, ein Stück Öffentlichkeitsarbeit tatsächlich zu leisten, indem auch du dein Schweigen brichst. Also an der Stelle schon mal vielen Dank für deinen Mut, diese Entscheidung zu treffen. Und das ist deine Geschichte. Herzlich willkommen, Victoria.
Danke dir, Christina, und danke dir für deine Arbeit.
Vielen, vielen Dank für das Feedback. Gerne. Und ich glaube, manchmal wirklich ist euch nicht bewusst, dass diesen Schritt, den ihr geht, wenn ihr hier zu mir in den Podcast kommt, dass ihr maßgeblich meine Arbeit nicht nur unterstützt, sondern ganz viel dazu beitragt, anderen Frauen auch die Augen zu öffnen. Denn wir haben es vorhin im Vorgespräch ja kurz schon mal angesprochen, wie viele Frauen eigentlich gar nicht wissen, dass sie in partnerschaftlichen Gewaltbeziehungen stecken, weil Frauen in den Strukturen, in denen sie aufwachsen, daran gewöhnt sind, tagtäglich irgendeiner Form von Gewalt ausgesetzt zu sein und daher das Wissen fehlt, wo Gewalt beginnt und wo sie aufhört und wie viele Formen der Gewalt es eigentlich gibt. Ne?
Ja, leider.
Ja, leider. Aber dazu ist ja dieser Podcast da und auch wenn sich lediglich die Namen der Frauen ändern, die diese Geschichte erzählen, weil die Geschichte und die Dynamik in diesen narzisstisch-toxischen Beziehungen ja wirklich einem Drehbuch gleicht und das Skript auch immer dasselbe ist, ist es umso wichtiger, dass mehr Frauen diesen Mut fassen, damit auch die Gesellschaft erkennt, dass jede dritte Frau, wirklich, das muss man sich mal immer wieder ins Bewusstsein rufen, jede dritte Frau auf dieser Welt ist von partnerschaftlicher Gewalt betroffen. Der gefährlichste Ort für eine Frau ist ihr Zuhause.
Und das ist unfassbar.
Ja, es ist wirklich unfassbar, wie sehr das untergeht. Und du bist eine von denen, der dritten Frau. Erzähl uns doch, Victoria, wie hast du damals diesen narzisstischen Menschen kennengelernt?
Sozusagen per Zufall. Ich hatte mich verwählt und hatte diesen Menschen am Apparat. Und aus einem, oh Entschuldigung, ich habe mich verwählt, wurde eine Unterhaltung und das war eine nette Unterhaltung und dann hat man sich verabredet, nochmal miteinander zu telefonieren. Ja.
Moment. Du hast dich verwählt. Jetzt
war es
vor 17 Jahren, da gab es aber auch schon Mobiltelefone.
Und es war noch das klassische Festnetztelefon.
Das war das klassische Festnetz, okay.
Ja.
Wen wolltest du denn anrufen und hast dich verwählt? Weil das ist ja wirklich, also das glaubt einem ja keiner.
Ja.
Wenn man das erzählt, dass das vor 17 Jahren passiert ist. Wenn du jetzt erzählt hast, hättest du, dass es vor 30 Jahren passiert. Aber vor 17 Jahren, auch noch übers Festnetz, wen wolltest du denn anrufen?
Das war ja nicht vor 17 Jahren, sondern das war vor 24 Jahren. Wir waren ja 17 Jahre verheiratet und jetzt bin ich ja schon 7 Jahre getrennt. Also das war tatsächlich noch im letzten Jahrtausend und jetzt passt das dann vielleicht auch wieder mit dem Bild.
Alles klar, okay, ja, jetzt hast du recht, ja, das stimmt, okay, also vor 24 Jahren, das stimmt.
Genau.
Wen
Genau.
wolltest du denn anrufen?
Ich wollte eine Freundin anrufen am Abend, also völlig blöd irgendwie. Und ich gehöre halt nicht zu denjenigen, die dann irgendwie, ach Gott, das war falsch und dann sofort irgendwie irritiert auflegt, sondern ich glaube schon ein kommunikativer Mensch zu sein. Und ja, man hat sich halt unterhalten und weil nett reagiert wurde, habe ich jetzt auch keine Motivation gesehen, irgendwie sofort unfreundlich zu sagen, ich verlasse jetzt mal die Leitung, sondern aus einem, boah, das tut mir wahnsinnig leid. Bild mir ein, ich habe die Nummer XY gewählt, ist denn dort nicht la la la, wurde wirklich auf einmal eine Unterhaltung. Also wirklich völlig schräg.
Wie lange
Also so
hat
wie
die
du sagst,
Unterhaltung
ne?
gedauert?
Wie ein Drehbuch, ja.
Wie lange hat
Entschuldigung.
denn die Unterhaltung gedauert? Alles gut.
Oh, ich glaube, eine Viertelstunde oder 20 Minuten, gar nicht so lange, aber hat anscheinend oder scheinbar auf beiden Seiten so viel Eindruck hinterlassen, dass dann doch, bevor man aufgelegt hat, sich darauf verständigt hat, naja, man könnte ja auch mal wieder miteinander telefonieren.
Okay, also dann war das falsch verwählt Gespräch.
Ja.
Der Einstieg. Wie ging es denn dann weiter? Habt ihr denn noch ein paar Mal telefoniert oder habt ihr euch
Ja.
tiefzügig
Also,
getroffen?
nee, wir haben ein halbes Jahr lang, glaube ich, miteinander telefoniert und uns dann zu einem Treffen verabredet. Und das war dann auch am Abend eine Kleinigkeit essen, eine Kleinigkeit trinken. Und ja. Und
Ich
dann
bin
ging mein
gerade
alles.
total baff. Ein halbes Jahr lang telefoniert. Also die Geschichte, die hat schon mal einen sehr, ja, wie soll ich sagen, einen ganz anderen Ansatz, einen ganz anderen Einstieg als alle bisherigen Geschichten. Was habt ihr denn, sagen wir so, wie regelmäßig habt ihr denn telefoniert?
Mehrmals die Woche.
Mehrmals die Woche. Und um was ging es in den Gesprächen?
Ach Gott, alles Mögliche. Wirklich. Also die ganze Lebensgeschichte, vor allem auch den Fokus auf seine Situation. Und ich kann mir gut, oder ich glaube, dass es ein halbes Jahr Telefonieren vor allem der Tatsache geschuldet ist, dass es da bereits ein kleines Kind in dem Haushalt gab. Also er war von seiner ersten Frau, lebte er schon getrennt und das Kind lebte bei ihm und dementsprechend war auch klar, dass man jetzt nicht sofort die Tür aufmacht und da sozusagen die Frau Spalier stehen lässt, um zu gucken, mit welcher könnte es denn jetzt was werden im zweiten Schritt. Und deswegen haben wir auch viel telefoniert und ich hatte auch da von meiner Seite aus nicht unbedingt das Interesse, sofort auf der Matte zu stehen, sondern wollte gerne die Person in Ruhe kennenlernen, um dann am Ende des Tages, wie wir wissen, doch nicht zu sehen, was sie hätte sehen müssen.
Ja, da hat das, da hat die, der Satz, ich habe mich verwählt, bekommt gleich eine ganz andere Bedeutung. Weißt du, was mir gerade auffällt? Wie sehr du die Tatsache rechtfertigst, dass du einen fremden Mann in der Leitung gehabt hast, der mit dir regelmäßig über 6 Monate telefoniert hat, obwohl er noch in einer Beziehung, wenn ich das richtig verstanden habe,
Er war schon
mit
getrennt.
einem, er war schon getrennt. Ach so. Okay, dann habe ich das falsch verstanden. Ich dachte, er war noch nicht getrennt und da war ein kleines Kind, dass du quasi sein Verhalten entschuldigst, aber das ist ja dann in einem anderen Kontext. Ich dachte, er wäre noch nicht getrennt und hätte mit dir nebenbei telefoniert. Okay, alles klar. Kannst du dich denn erinnern, nicht nur über was ihr gesprochen habt, aber auch übers Sprechen, über die Kommunikation natürlich, entsteht eine Art Verbindung, entsteht eine Art Nähe. Gab es denn in diesen 6 Monaten bei diesen regelmäßigen und intensiven wahrscheinlich auch Telefonaten schon eine Art des Love-Bombings? Ne? Love-Bombing kann ja sehr unterschiedlich ausfallen. Das klassische Love-Bombing ist natürlich dieses mit Komplimenten überschütten und sehr präsent sein und viele Aufmerksamkeiten und Reisen und so dieses sich einschleichen in den Alltag. Ne? Das machen so die grandiosen Narzissten. Die verdeckten Narzissten, die handeln in der Lovebombing-Phase ja etwas anders. Das sind ja diejenigen, die jetzt nicht so mit ihrem Status und mit ihrer Präsenz punkten, sondern eher durch eine vorgeheuchelte Empathie oder die Fähigkeit der Empathie da Eindruck schinden. Ne? Das sind dann gute Zuhörer. Sie erscheinen sehr eloquent zu sein, sehr reflektiert, manchmal auch so ein bisschen spirituell und esoterisch angehaucht und sind so die ruhigen, die gelassenen, die souveränen. Ist bei euch denn so eine Art Lovebombing entstanden über die Gespräche?
Ja.
Das
Und ich
kannst
sehe da auch eher den ersten Typus, den du beschrieben hast. Also, das hatte schon was von Gottesgleichheit zum Teil. Kann ich jetzt in der Retrospektive sagen. Also, es ist nicht so, dass ich da völlig beeindruckt am Telefon hing, aber eingebettet eben in die Tatsache, unglückliche Ehe aus, kleines Kind. Was so ein bisschen als abschwächender Faktor bei mir gewirkt hat, aber sehr viel, ja, tollste Frau auf Erden. Also das ging recht schnell los.
Oh, was kamen denn noch für Komplimente? Du scheinst dich ja doch, obwohl es 24 Jahre her ist, daran zu erinnern. Was für Komplimente sind denn so gefallen mit der Zeit?
Also spannend fand ich den Ausdruck, schöne Frauen kosten Geld.
Okay.
Nein, aber wirklich von tollster Frau, sexy Figur, hat ihr Leben im Griff, kann alles, das Beste, was im Leben passieren konnte. Und man sei der glücklichste Mensch, dass ich per Zufall, und das ist ja dann doch kein Zufall gewesen, dass ich mich verwählt habe, sondern da hat wohl jemand seine Finger im Spiel gehabt und ich weiß nicht was.
Und das ging 6 Monate nur übers Telefon. Habt ihr Bilder ausgetauscht?
Nein.
Weil, woher wusste er dann, dass du eine sexy Figur hast?
Das ist ja, das fing in dem Augenblick an, wo wir uns getroffen hatten,
Ach so,
aber über
okay.
Telefon die Stimme und die Art und
Okay.
Weise und wie eloquent und ja,
Verstehe.
alles, was man sich vorstellen kann, also die ganze Klaviatur.
Das ganze Repertoire. Hast du denn in diesen 6 Monaten, und wenn du die Folgen ja alle gehört hast, wie du mir auch im Vorgespräch gesagt hast, dann weißt du ja, dass ich immer danach frage, ob in diesen 6 Monaten, jetzt ob rein telefonisch oder in der Dating-Phase, ob du da schon mal so einen Anflug von einem komischen Bauchgefühl hattest, aka natürlich eine Red Flag. Na, weil viele Frauen ja, wenn sie entweder bei mir in Therapie sind oder im Podcast sagen, nee, die ersten Monate war alles super und da wäre mir nichts aufgefallen. Und wenn man dann doch ein bisschen näher nachfragt, kommen da eben sehr wohl Red Flags. Gab es bei dir Red Flags in dieser Lovebombing-Phase?
Ja, also einfach Unstimmigkeiten in den Aussagen. Dass er einzelne Aussagen
Beispiel?
getätigt. Wie bitte?
Wie zum Beispiel?
Ja, also zum Beispiel gerade in den ersten Monaten in Bezug auf seine Ex-Frau, es wurde das Bild gezeichnet einer Frau, die ihn wirklich grandios betrogen und verlassen hätte und dann in Zwischenzeilen oder in Randmomenten wahrgenommen wurde, dass doch von seiner Seite aus Kontakt gesucht wurde. Was er dann gerne verargumentiert hat mit, naja, das ist ja wegen des kleinen Kindes. Im Nachhinein stellte sich raus, dass er mich im Endeffekt, obwohl er behauptet hat, nein, er hat es nicht behauptet, obwohl er von ihr getrennt war und behauptet hat, dass er diese Frau nicht mehr achten würde, dass er mich weiterhin mit ihr betrogen hat.
Das hat er dir irgendwann gebeichtet?
Nein, das kam raus.
Das kam raus. Okay, das hätte mich jetzt
Genau.
nicht gewundert. Narzisstische Männer beichten in den seltensten Fällen. Also selbst wenn man ihnen ganz klare Beweise, Videoaufnahmen, Chatverläufe, Fotos zeigt, stehen sie ja immer noch da und sagen, nee, du bist verrückt, du bildest dir das alles ein. Ne? Dieses klassische Gaslighting und dann diese Schuldumkehr. Okay, also jetzt haben wir natürlich schon Lovebombing, haben wir auch ein paar Red Flags, die du gerade genannt hast. Auch ein ganz, also Ladies, rennt, wenn ihr hört, dass ein Mann so über seine Ex-Frau spricht. Dann war das erste Date. Ihr habt euch in Person getroffen. Wie war das erste Date und wie waren die darauffolgenden Dates dann in Präsenz und live?
Also es hatte was vom Anhimmel. Also er hat mir dann auch Blumen ins Büro geschickt und jetzt im Nachhinein fühlt sich das für mich so an, als ob er, ja, ich mag das Wort nicht, aber als ob er stolz war, dass ich an seiner Seite war. Und damit ist er gerne hausieren gegangen, auch bei seinen wenigen Bekannten. Freunde hatte er keinen.
Das haben Sie in den seltensten Fällen, Freunde. Also wirklich wahre, tiefgehende Freundschaften oder menschlich, so zwischenmenschliche Verbindungen. Und das ist tatsächlich so, Frauen werden, also auch nach diesem Prinzip von narzisstischen Männern ausgesucht. Und das ist ja ein Mythos, ne, dass man denkt, dass so toxisch-narzisstische Männer sich Frauen suchen, die ein Defizit in ihrem Selbstwert haben, die schwach sind, die nicht im Leben stehen, die keine Selbstliebe praktizieren. Das ist ein Mythos. Sie suchen sich genau das Gegenteil, weil Narzissten grundsätzlich auf Status auch aus sind und eine Frau, die herzeigbar ist, ne, die eine Trophäe darstellt und das Leben des narzisstischen Mannes bereichert, die wird ausgesucht. Ne? Und deshalb ist deine Vermutung da auch ganz richtig, dass du dieses Gefühl hattest, dass er so dich stolz präsentiert hat. Das hat er, damit er sich in diesem Glanz, in deinem Glanz auch ein bisschen suhlen kann. Okay, wie war es dann weiter? Dann habt ihr euch einmal getroffen, dann wurden wahrscheinlich auch die persönlichen Treffen mehr.
Natürlich, also ich habe dann auch recht schnell seinen Sohn aus erster Ehe kennengelernt und ja, dann hat es auch nicht lange gedauert, da bin ich dann bei ihm eingezogen, weil ich gesehen habe, dass weder er noch seine Ex sich vernünftig Zeit, also ihrer Fürsorgepflicht ordentlich nachkommen. Und dementsprechend bin ich halt bei ihm eingezogen, habe meinen Job auch gekündigt und bin in Teilzeit übergegangen, um mich vor allem um seinen Sohn zu kümmern.
Nun war das etwas, also erstmal nach wie langer Zeit?
Halben Jahr.
Also ihr habt ein halbes Jahr telefoniert, dann habt ihr noch ein halbes Jahr euch getroffen,
Genau.
normal in Anführungszeichen gedatet und dann bist du zu ihm gezogen, weil du dich verantwortlich gefühlt hast für seinen Sohn.
Genau.
Okay. Gab es denn in diesem ersten Jahr schon Diskussionen, Streits, wo du sein narzisstisches Konfliktverhalten ansatzweise gespürt hast?
Also in dem Maße, dass kein partnerschaftlicher Austausch auf Augenhöhe stattgefunden hat, wenn Entscheidungen getroffen werden sollten. Wenn es darum ging, etwas zu machen, war er ganz schnell dabei, seine Meinung durchzusetzen. Wenn es auf der anderen Seite darum ging, dass er Unterstützung benötigte, hat er sie auch wirklich mit vollen Händen eingeholt. Also bis hin zu, er war in einer finanziell schwierigen Situation. Ich habe ihm dann erstmal Geld zur Verfügung gestellt. Das wurde dann mit vollen Händen ausgegeben, bis hin zu, dass am Anfang von meinem Geld, was ich ihm sozusagen als Leihgabe oder als kostenfreies Darlehen gegeben hatte, ja, und was weiteren Zufluss erfahren musste, weil sonst sein Kartenhaus eingebrochen wäre, was ich nicht als Kartenhaus erkannt habe, wo sogar der Unterhalt seiner Ex-Frau von bezahlt wurde. Teure Designerklamotten für das Kind und lauter solche Geschichten. Und das ist ja eine Diskrepanz. Auf der einen Seite halt dieses, ne, Abfischen von finanziellen Ressourcen und auf der anderen Seite aber, wenn Entscheidungen gefällt werden sollen, noch nicht mal zu versuchen, Augenhöhe zu kreieren, sondern ich treffe die Entscheidung. Und wenn ich dann irgendwas gesagt habe, nö, dann wurde das gerne übergangen.
Also es gibt auch keine Augenhöhe mit narzisstischen Männern.
Nee.
Das ist nicht möglich. Und wir sind ja quasi mit dieser Frage und deiner Antwort auch schon direkt in eine Form der Gewalt
Ja.
eingetaucht. Und das ist natürlich die ökonomische, aka die finanzielle Gewalt. Interessanterweise hast du ja gesagt, ne, du hast dann eine Teilzeitstelle angetreten. Hat er das auf irgendeine Art und Weise mehr oder weniger subtil von dir gefordert oder dich darum gebeten? Oder hast du das wirklich, wirklich aus freien Stücken gemacht.
Sagen wir das mal so, es ist nicht mein Kind. Die Verantwortung haben die leiblichen Eltern zu tragen. Und das im Positiven zu nähren, ach, du hast so einen tollen Umgang mit dem Kind und wie toll. Und das ist ja mehr als ein leichtes Schubsen. Das ist ja ein Hineintreten.
Das ist richtig, ne? Diese positive Bestärkung,
Genau.
dich dafür zu loben, wie toll du das machst, ne? Und dir ein Gefühl zu geben, dass du das auch sehr viel besser machst als die Ex-Frau und ihm da so eine
Richtig.
große Unterstützung ist, ne? Dieses Honig um den Mund schmieren ist eine Art der Manipulation, ne? Es gibt ganz verschiedene Arten von Manipulationen. Also das heißt, deine Entscheidung war nur zu einem Teil auf freiwilliger Basis. Und das war die
Letztlich ja.
Finanz Und das war also die finanzielle Gewalt, die da stattgefunden hat. Welche Formen der Gewalt, und jetzt weißt du ja durch das Hören der anderen Folgen, wie viele Formen der Gewalt es gibt, wie viele Formen der Gewalt haben in deiner Ehe und Beziehung stattgefunden?
Also letztlich nur keine körperliche Gewalt. Körperliche Gewalt, nein, doch, körperliche Gewalt hat auch stattgefunden, die Autofahrsituation etc. Jetzt diese klassische, was man im Volksmund glauben mag als körperliche Gewalt, dass ich geschlagen wurde, nein, das nicht. Aber wenn der Ehepartner mit, ich weiß nicht, wie viel Promille rasenderweise sich im Stadtverkehr bewegt, ist das natürlich auch körperliche Gewalt, aber das nicht nur in Bezug auf mich, sondern natürlich alle anderen Verkehrsteilnehmer auch.
Auch.
Und das nur als ein Beispiel. Ja.
Ja, das ist also die körperliche Gewalt. Die finanzielle Gewalt, ne, du wurdest so ein bisschen manipuliert, in Teilzeit zu gehen. Deine finanziellen Ressourcen, da wurde sehr eiskalt und rücksichtslos, mit umgegangen. Wie war die psychische Gewalt?
Also, die war in dem Sinne vorhanden, dass man halt andauernd und stetig klein gemacht wurde. Bis hin zu Arbeitsaufträge wurden auf ein kleines Stück Papier gekritzelt. Es waren im Endeffekt Arbeitsaufträge. Also es war kein Schatz, könntest du vielleicht für uns oder für mich, sondern keine Ahnung, das ist jetzt ein blödes und fiktives Beispiel, Rasenmähen stand dann auf dem Zettel. So, und dann, wenn ich das nicht entziffern konnte, weil es einfach eine Sauklaue ist, dann hat man natürlich noch einen Spruch geschenkt bekommen.
Also sehr viel Erniedrigung und sehr
Ja.
viel Kontrolle und Macht. Wie sah die psychische Gewalt noch aus oder wie hat sich diese Kontrolle und diese Machtausübung über dich noch gezeigt? Gab es Silent Treatment zum Beispiel, dass er dich angeschwiegen hat, dass er aus dem Raum gegangen ist? Gaslighting.
Ja, Gaslighting definitiv.
Erzähl mir.
Also, das ist im Endeffekt eines der letzten Beispiele, die mir auch geholfen haben, wirklich zu verstehen, es reicht einfach, ich lasse das jetzt. Nein. Ich habe immer seinen Koffer gepackt, weil ich konnte das ja so gut, haha. Er war halt viel auf Geschäftsreisen und beim Packen eines Koffers ist mir dann, weil er brauchte etwas, er war schon unterwegs, habe ich halt eine Kondompackung in die Hand bekommen und es war klar, dass es keine Kondome waren, die für uns gedacht waren. Und ja, das zog sich dann ein paar Monate hin, die Unterhaltung dazu, was mir denn einfallen würde, in seine Tasche zu gucken. Und aus Langeweile hätte man, wenn überhaupt, und es war ja für jemand anderen, und dann hat es die überhaupt nicht gegeben, und ich weiß nicht was. Also am Ende des Tages wirklich einfach, du bist nicht ganz klar im Kopf.
Du wurdest also immer als die Verrückte dargestellt und wenn du
Genau.
ihn zur Verantwortung für sein Verhalten gezogen hast, dann wurde hier Schuldumkehr betrieben, ne, dass der
Richtig.
Fokus wieder auf dir ist. Und eine Sache, die ja so toxische, narzisstische Männer definiert, wenn man mit ihnen Probleme besprechen möchte, eine Lösung finden möchte, indem man vielleicht auch einen Wunsch oder ein Bedürfnis äußert, oder eine Grenze setzen möchte, dass dieses Gespräch nie am Ende zu einer Lösung führt. Also es wird nie eine Lösung gefunden, was ja auch absichtlich gemacht wird, sondern es werden ganz viele Nebenbaustellen eröffnet. Und am Ende der Gespräche weiß man gar nicht, warum man es überhaupt angesprochen hat und was jetzt eigentlich das Thema war. Und man findet sich auch in der Position, dass man wieder schuld ist für irgendwas.
Genau.
Und man sich entschuldigt. Ne? Kennst du das?
Also mein Standardsatz war, wir können uns die weitere Unterhaltung sparen. Ich bin ja sowieso an allem schuld, auch dass es gerade draußen regnet. Vielen Dank auch.
Ja, das sind die klassischen Verläufe in so toxischen Beziehungsdynamiken, also das Konfliktverhalten. Hat er dich angeschwiegen?
Nein, er hat mich nicht angeschwiegen, aber es war schon erstaunlich. Ich glaube, er ist der einzige Vater von kleinen Kindern, der weder im Büro noch auf Geschäftsreise telefonisch erreichbar war. Er war immer für alle erreichbar, aber für mich war er nie erreichbar.
Das ist eine Art von Silent Treatment. Das ist eine Art Anschweigen. Also diese Kommunikation verweigern,
genau,
wenn man physisch nicht präsent ist. Ne? Das dient eben auch, Kontrolle um Kontrolle und Macht auszuüben und den Gegenüber, also die Partnerin in Unsicherheit zu wiegen. Ne? Und also man muss jetzt auch nicht, sage ich mal, Psychologe sein oder Psychotherapeut, um zu wissen, warum das genau so war und warum du von dieser Kommunikation ausgenommen warst, wenn er nicht da war.
Genau.
Gab es sexualisierte Gewalt?
Also es gab eine Forderungshaltung, die im Endeffekt vor allem ausgespart hat, was ich denn gerne möchte. Also es ging nur um ihn in allen Farben und Formen bis hin zu auf der Couch sitzend mit einer Flasche Bier in der Hand. Komm, Schatz, und blas mir mal einen. Wie schon gesagt, auch Forderungsverhalten in Form von, naja, man möchte gerne Analverkehr, man möchte gerne in einen Swingerclub, man möchte gerne in einen Sexclub, man möchte gerne dies, jenes, tralala. Und das Ganze spitzte sich dann irgendwann zu, dass er sogar dazu übergegangen ist, einen Paarabend mit der Forderung zu verbinden, wir gehen nur was essen, wenn es danach im Sexclub geht.
Mit einem anderen Paar.
Wie auch immer. Also im Endeffekt lief es ja dann darauf hinaus, dass vor allem auch andere Männer dabei waren. Und ich habe mich also nicht großartig darauf eingelassen, aber allein die Tatsache, dass andere Männer da vielleicht auch Interesse irgendwie anmelden, ja, hab dich doch nicht so, bla. Also.
Ja. Und das ist auch eine Form der sexualisierten Gewalt, also die Partnerin dazu zu nötigen, Dinge zu tun, die sie nicht möchte, den Bedürfnissen und Wünschen der Partnerin völlig ignorant gegenüberzustehen und natürlich sie auszuliefern, auch einer Situation, als wäre sie ein Objekt. Und das sind Frauen für Narzissten definitiv. Frauen sind für Narzissten lediglich ein Objekt, an dem sie sich erfreuen, wollte ich jetzt nicht sagen, sondern an dem sie sich, von dem sie sich nehmen, was sie brauchen. Völlig eiskalt und rücksichtslos, was die emotionalen oder auch körperlichen Bedürfnisse der Frauen angeht. Und das ist es auch, zieht sich auch in diesem narzisstischen Skript der Beziehung wie ein roter Faden, dass diese Forderungen an die Partnerin immer mit Bedingungen verbunden sind, beziehungsweise das Nicht-Einhalten ihrer Forderungen dann irgendeine Konsequenz hat. Ganz viele Frauen schlafen ja mit ihren Männern, weil sie Angst haben, dass danach eine Konsequenz erfolgt, wie dass sie angeschwiegen werden, dass es Streit gibt, geprügelt werden, dass er abhaut. Na, das ist alles emotionale Erpressung, das ist körperliche Gewalt, das ist sexualisierte Gewalt, das ist psychische Gewalt, das ist ganz viel.
Also ich habe häufig nur Sex gehabt, um meine Ruhe danach zu haben, weil ich einfach überhaupt keine Lust mehr auf dieses Genöle, auf dieses, warum kannst du mich nicht mal, weiß ich nicht, nackt und nur mit Absatzschuhen bekleidet am Abend verwöhnen. Er wurde jeden Abend, es ging ja eigentlich nur um ihn. um die zu, damit er befriedigt wird in jeglicher Form. Und das Ganze noch garniert mit, mein Körper war nicht mein Körper. Wenn ich irgendwo stand und einfach nur in Ruhe mir mal einen Kaffee machen wollte, schwupp, hat man den Finger irgendwo drinnen stecken. Und wenn man dann sagt, hallo, das funktioniert nicht. Und man muss nicht prüde sein. Und ich bin gewiss nicht prüde. Aber ja, das hat mehr was von Selbstbedienung und Eigentum.
Ja, und das
Und
ist
natürlich
das noch.
Machtmissbrauch.
Aber natürlich, ja, und Machtmissbrauch heißt, du stehst mir zur Verfügung für meine
Genau.
Bedürfnisse, körperlich, finanziell, psychisch, seelisch, wie auch immer. Und das, was du gerade beschrieben hast, diese Situation, die kennen sehr, sehr viele Frauen in diesen Beziehungen, dass du nicht mehr über deinen eigenen Körper bestimmen darfst, sondern dass da über diese körperliche Grenze gegangen wird. Ne, dass man dann auf einmal ständig, ich hatte eine Klientin, die mir gesagt hat, dass sie einmal so fest und auch eigentlich auch immer wieder einmal ist ja ganz besonders im Gedächtnis geblieben, dieses Po-Klatschen. Ja, dass das so heftig war, dass ihr das so wehgetan hat, und dass das immer wieder war. Ne? Und dann sagt man, bitte macht das nicht, das tut mir weh, aber darauf wird einfach keine Rücksicht
Genau.
genommen, weil sie ja nicht fähig sind, eure Emotionen, eure Gefühle zu spüren. Diese Menschen existieren ja innerlich nicht so wie ein, sag ich mal, gesunder Mensch, der über Empathie und ein Gefühlsleben verfügt. Und das, was du beschrieben hast, das ist auch gleichzeitig natürlich körperliche Gewalt, ne? Hat er dich isoliert von deinem Umfeld? Also gab es diese soziale Gewalt, entweder in der einen Form, dass er Beziehungen zu Familien, Verwandten, Freundinnen, Kolleginnen boykottiert hat, entweder sehr direkt, wie das vielleicht für einen grandiosen Narzissten ist. Ein grandioser Narzisst, der würde dann sowas sagen, wie deine Freundin tut dir nicht gut, was ist das für eine Bitch und die hat keinen guten Einfluss auf dich und so ein bisschen das madig macht. Der Vulnerable oder der verdeckte Narzisst, der macht das ja so ein bisschen auf Opfer, ne? So, ach, aber ich dachte, wir wollten mal wieder Zeit verbringen und ne, so ein bisschen dir das Schuldgefühl vermitteln. Gab es sowas?
Ja, klar.
Hm.
Also in
Hat
der
das ausgesehen?
Anfangsphase wollte man sich natürlich zeigen als der neue Partner, ne? Also wie so eine, ich habe das jetzt in der Retrospektive, nämlich das war wie so eine Art, hier ist die Mauer. In Zukunft, ne, müsst ihr an mir vorbei, wenn ihr auf sie zugreifen wollt. Und dann ging das aber relativ zügig über in ein, eigentlich sind alle total blöd gewesen. Und ja, gemeinsame Treffen, nein, auf gar keinen Fall. Und es bringt doch nichts. Und die nehmen dich nur aus. Und ich weiß nicht, was in der Richtung. Also ja, natürlich wurde dann kein gutes Haar an den Menschen gelassen.
Hat er dich denn isoliert? Also sind deine Freundschaften und dein soziales Umfeld, warst du eingeschränkt? Hast du dann irgendwann auch, weil man, so wie du es vorhin beschrieben hast, mit der Intimität, dass du irgendwann nur noch mit ihm geschlafen hast, um deine Ruhe zu haben, ist es ganz oft auch so, dass Frauen dann in diese Self-Isolation gehen, also in diese Selbstisolation, in Anführungszeichen, Selbstisolation meine ich, dass sie schon gar nicht mehr die Kraft haben oder die Energie haben, sich mit Freundinnen oder mit der Familie zu treffen, genau aus demselben Grund, wie du vorhin beschrieben hast, weil man keine Lust mehr hat auf diese ewigen, langen, tagelang, wochenlangen Diskussionen, auf diese Fresse, die so beleidigt ist oder was auch immer, wie sie da eben Kontrolle und Macht ausüben, indem sie sich dann entziehen, ne, und beleidigt sind oder nicht mit dir sprechen. War das so bei dir? Hast du dann irgendwann aufgehört, selbst diese Kontakte zu initiieren?
Also dadurch, dass meine Kontakte nicht unbedingt in unmittelbarer Nähe wohnen, die sind mir auch auf lange Sicht erhalten geblieben, aber nicht mehr ganz so in der Frequenz, weil ja natürlich, wenn man nicht den Raum gegeben bekommt, man kann jetzt gerne sagen, natürlich hätte man sich ihn nehmen müssen. Das funktioniert aber nicht. Das ist genauso, wie du es eben beschrieben hast. Wenn du dann eben mit dieser Fresse konfrontiert wirst und irgendwie davor und danach wochenlang irgendwie Schuldzuweisungen erhältst, weil du einfach nur mal sein wolltest, ja, habe ich natürlich nicht in der Frequenz mehr die Freundschaften genießen können, wie ich es heute wieder tue. Und habe mich dann eher, ich sag mal, vergraben in meiner Arbeit und in meinem Muttersein. Um einigermaßen wirklich den Rest auch zu ertragen, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, es ist nur ein Ertragen. Es ist kein Leben, sondern es ist ein Funktionieren und ein
Ja.
Ertragen dieser Beziehung. Und jeder Tag ist da eine, ja, ist ein Kampf ums Überleben und ist auch ein Tod auf Raten. Es ist ein Sterben auf Raten in solchen Beziehungen. Ihr habt zwei Kinder. Es ist ja diese, ja, dieses Narrativ, ne, das in diesen patriarchalen Strukturen ja immer wieder auch aufrechterhalten wird in unserem System, dass ja Kinder den Vater brauchen und die Mutter. Was war er denn für ein Papa, retrospektiv betrachtet?
Also mit dem Bild, was du beschreibst, dass Kinder ja ihren Vater brauchen, das kann ja nur funktionieren, wenn ein Vater wirklich da ist. Und physisch präsent ist keine Präsenz, jedenfalls keine brauchbare Präsenz. Und das ist das, was bei uns stattgefunden hat. Da war ein Vater physisch präsent, aber der auch an den Wochenenden lieber am Computer gesessen hat oder Alkohol gesoffen hat. Also am Ende war das auch wirklich ganz schlimm mit dem Alkoholkonsum. Anstatt mit den Kindern wirklich Zeit zu verbringen. Ja, natürlich gab es vereinzelte Situationen, wo Zeit mit den Kindern auch verbracht wurde, aber
Lass mich raten, wahrscheinlich auf Familienfeiern oder auf
ja, die gab
irgendwelchen
es ja nicht.
anderen. Ah, die gab es nicht, also nicht mal da gab es die. Okay, alles klar. Okay.
Ja,
Also,
klar,
ne,
aber wenn
um dieses Bild, um diesen
genau.
Status zu wahren, ne, da
Genau.
werden sie dann ganz oft die liebenden Väter. Oder natürlich, ne, darf man auch nicht vergessen, also während der Beziehung interessieren sie sich einen Scheiß für die Kinder, sondern auch Kinder dienen ja nur als Statussymbol. Und weil sie
Richtig.
natürlich, ne, diese emotionale Abhängigkeit, die erschaffen wird vom in partnerschaftlichen Beziehungen, diese emotionale Abhängigkeit, die ist ja von Natur aus gegeben, wenn Kinder im Spiel sind. Ne? Und da dienen Kinder eben auch nur dieser emotionalen Zufuhr und als Statussymbol. Und gerade nach der Trennung merkt man immer wieder auch bei meinen Klientinnen, wie sich dieses Bild ändert. Also in der Beziehung, in der Ehe haben sie sich einen Dreck um die Kinder gekümmert. Und sobald die Trennung ausgesprochen ist und man vielleicht auch dann eine räumliche Distanz hat, dann wird auf einmal an allen Institutionen und überall, ne, vom Gericht und bei Verfahrensbeiständinnen und beim Jugendamt dann und bei der Eltern, Erziehungsberatung, wird dann der fürsorgliche Vater gespielt, der sich ja immer schon um die Kinder gekümmert hat. Ja, allein schon, wenn ich es erzähle, kriege ich Juckreiz. Aber gut, war das bei euch auch so?
Also dadurch, dass die Kinder schon relativ groß waren, als wir uns getrennt haben, ist er da wirklich seiner Linie treu geblieben. Also sinnbildlich und nicht sinnbildlich, sondern etwas, was es ganz klar oder verdeutlicht, als er ausgezogen ist, hat er das Bild eines seiner beiden Söhne, welcher dieser im Kindergarten für ihn eingerahmt in einen selbstgebastelten Rahmen stand, immer in seinem Arbeitszimmer zu Hause, habe ich dann aus der Mülltonne gefischt.
Aha, ja.
Also, und es ist bis heute, es besteht kein Kontakt mehr. Also auch nicht von meinen Kindern. Sie haben kein Interesse daran, weil sie damals zum Glück auch alt genug waren zu sehen, was er für ein Mensch ist.
Ja, und ich glaube, das würden sich ganz, ganz viele Mütter auch wünschen, dass, wenn die Kinder älter sind, zu ihrem eigenen Schutz vom Vater abwenden und dann in den No-Contact gehen. Also so ein Vater braucht kein Kind. Ganz im Gegenteil, so ein Vater richtet wahnsinnig viel psychischen Schaden an und traumatisiert Kinder. Also narzisstische Väter missbrauchen und misshandeln ihre Kinder genauso, wie sie die Partnerin missbrauchen. Ne? Sie sind unbrauchbar als Väter. Und
Absolut.
auch als Partner. Sie richten mehr Schaden mit ihrer Präsenz an. Sie tun den Kindern einen Gefallen, wenn sie sich aus dem Leben ihrer Kinder zurückhalten. und raushalten. Also Gott sei Dank, ne? Traumatisiert sind die Kinder so oder so. Das Einzige, was man dann als Mutter in vielen Fällen einfach noch machen kann, ist Schadensbegrenzung und hoffen und daran arbeiten, dass die Kinder irgendwann wirklich von selbst erkennen, was für ein Mensch das ist. Ne? Und dieses Bild Vater und Mensch auch irgendwo schaffen zu trennen. Ne? Dass man sich nicht verpflichtet fühlt, nur weil es der Vater oder nur weil es die Mutter ist, da irgendwie den Kontakt zu halten. Und das ist oft ein sehr schmerzvoller Prozess für Kinder.
Ja.
Zu wissen, dass man einen Vater hatte, der eigentlich nie ein Vater war, ne, der einen auch nie geliebt hat. Ja, das ist richtig. Jetzt sind es 24 Jahre. Du hast jegliche Form der Gewalt erlebt. Körperliche, finanzielle, sexualisierte, psychische, soziale Gewalt. Was hat dazu geführt, Victoria, dass du diesen Schlussstrich gezogen hast? Ich nenne es in meinem Podcast ja immer The Point of No Return. Was ist passiert?
Es gab ja diese Situation mit den Kondomen, die ich beschrieben habe, und ein daraus resultierendes, nicht enden wollende Diskussion. Und ja, die Tatsache, dass ich dann nach vielen Monaten für mich einfach festgestellt habe, es reicht einfach, es reicht wirklich. Nein, dieser Mensch, der macht nur kaputt. Und ich möchte es auch für meine Kinder nicht mehr. Und ich möchte vor allem auch tatsächlich wieder ich sein. Ich möchte auch also ich möchte mein Individuum wieder ausprägen und ich möchte auch meinen Interessen wieder nachgehen, so arbeiten, wie ich möchte, meinen Hobbys nachgehen, Sport machen, wann ich es möchte. Das war ja überhaupt nicht möglich. In einem großen Haus lebend mit Kindern hat er alles gemacht, nur nicht sich um die Familie, den Haushalt, die Kinder, die Partnerschaft zu kümmern. Er hat nach außen hin diese Stellung genossen und ich war sozusagen derjenige, der sich 24/7 ja, verloren hat.
Du hast am Rad gedreht.
Genau.
Welche körperlichen oder psychischen Auswirkungen hatte diese narzisstische Gewalt deiner Partnerschaft auf dich?
Also, ich weiß nicht, inwieweit das auch damit reinführt, aber ich habe seit einigen Jahren habe ich eine chronische Erkrankung, die auch unheilbar ist, die vor allem durch Stress ausgelöst wird. Und das ist jetzt kein weiß ich nicht, Kaffeesatzlesen oder Horoskopspinnerei, nichts in der Richtung, sondern es ist wirklich diagnostiziert, ich werde behandelt, ich muss auch schwere Medikamente nehmen. Inwieweit das jetzt wirklich der auslösende Faktor war, das ist schwierig zu sagen, aber es ist definitiv etwas, was es befeuert hat, was auch ganz klar ist. Also deswegen kann ich auch in der Retrospektive sagen, sobald man auch nur annähernd das Gefühl hat, als Frau einen solchen Partner an der Seite zu haben, aus Selbstschutz, und ich liebe wirklich meine Kinder, aber ich nehme die jetzt einfach mal raus, laufen, abbrechen, laufen, um sich selbst nicht nur seelisch zu schützen, sondern vor allem auch körperlich, gesundheitlich zu schützen. Und klar, Gesundheit ist Körper und Seele, ne? Ich will es nicht voneinander trennen.
Ja, man verkennt auch, dass die psychische Gewalt, und das ist ja auch so ein Fehler und stellt eine große Problematik in unserem Justizsystem dar, dass diese psychische Gewalt, viele sagen, es ist eine unsichtbare Gewalt. Das ist aber nicht richtig. Die psychische Gewalt ist nur für die im Außen unsichtbar. Die körperlichen Folgeerscheinungen, die Symptomatik, die sich nach einem psychischen Missbrauch einstellt, äußert sich über den Körper, wie zum Beispiel in chronischen Erkrankungen. Es ist nichts Ungewöhnliches. Oder auch Haarausfall, Schlafstörungen, Erschöpfungszustände, entweder sehr, also dieser hohe Cortisolspiegel, der ja beständig in dieser Beziehung herrscht, ne, und deinen ganzen Hormonhaushalt irgendwie dort Chaos herrscht, hat natürlich zur Folge, dass gewisse Dinge über den Körper, nicht nur gewisse Dinge, also meines Erachtens nach alles, über den Körper sichtbar werden. Ne? Also deshalb ist psychische Gewalt auch immer, immer, immer körperliche Gewalt.
Ja, klar.
Aber man differenziert es, weil wir natürlich mit Dingen, die wir sehen, anders umgehen, wie Dinge, die wir im Erleben auf emotionaler Ebene kategorisieren oder einordnen. Aber psychische Gewalt ist immer auch körperliche Gewalt.
Ich habe das auch, also was für mich wirklich eindrücklich war, ich bin sonst jemand, der eigentlich, also ich glaube, relativ resilient zu sein. Aber bei dem letzten Gerichtstermin, und wir hatten einige, allein seine körperliche Präsenz hat dazu geführt, dass ich schweißgebadet dastand. Also jeder, selbst wenn er mich in dem Augenblick kennengelernt hätte, hat gesehen, was das körperlich mit mir macht.
Was die
Und
Angst.
danach natürlich ein Erschöpfungszustand. Ich bin jetzt nicht zusammengeklappt, aber puh.
Ja, du bist nicht zusammengeklappt, weil natürlich auch dein Nervensystem und deine Psyche darauf trainiert worden ist und konditioniert worden ist, zu überleben. Nicht nur für dich, aber gerade wenn Kinder im Spiel sind, ist diese Resilienz einer Mutter ein unfassbares Wunder. Ne? Wie lief die Scheidung ab? Rosenkrieg.
Faszinierend ist, als ich die Trennung ausgesprochen habe, ich habe mich schon so weit vorbereitet, dass ich tatsächlich auch gleich einen Schriftsatz aufgesetzt habe, um die Trennung zu dokumentieren. Ich wollte, dass er mir das gegenzeichnet, weil ich davon ausgehen musste, dass er sagt, ja, okay, ich habe ich verstanden, um ein Jahr später zu behaupten, nee, wir haben uns ja nie getrennt. Und dann lauft man sozusagen der Trennungszeit hinterher und um dem vorzubeugen, eben Schriftsatz. Ich habe das jedenfalls ausgesprochen und am nächsten Tag bedankte er sich bei mir, dass ich ihm noch eine Chance gebe. Wo also klar war, keine Ahnung, was er verstanden hat, aber leider Gottes nicht das Richtige. Man muss davor sagen, also man muss dazu sagen, wir hatten ein halbes Jahr vorher intensive Unterhaltungen, die von seiner Seite gerne garniert wurden mit einem, ja, ich bin lebensmüde, ich weiß aber, dass ich das überwinden kann, wenn du dich wieder zugänglich zeigst. Was heißt, dass ich mich wieder so um ihn kümmere, wie er es gerne hätte. Umgekehrt ausgedrückt, ne, sollte ich mich suizidieren, bist du schuld. Oder wenn ich mich mit einem besoffenen Kopf mal wieder irgendwo gegen fahre und mir was passiert, hast du die Schuld dafür zu tragen. Jedenfalls also innerhalb kürzester Zeit, nachdem ich die Trennung ausgesprochen hatte und das natürlich dann fast täglich wie ein Dogma wiederholt habe, nein, wir trennen uns. Das Thema ist durch. Du unterschreibst mir jetzt den Zettel, den er mir natürlich nicht bereitwillig innerhalb der ersten Tage unterschrieben hat. Aber nach 10 Tagen, ich kann nur sagen, glückliche Wendung, haha, präsentierte er mir dann zumindest inhaltlich die Liebe seines Lebens. Er hätte jetzt eine neue Freundin, das wäre die Liebe seines Lebens. Da hat er sich dann auch reingestürzt in der Form, wenn er nicht gearbeitet hat, saß er hier zu Hause mit dem Handy am Ohr säuselnderweise und da war das dann auch egal, ob die Kinder in der Nähe waren oder nicht. Nachdem sie es dann irgendwann erfahren hatten, es hatte noch ein paar Tage gedauert, bis wir die Kinder dann auch informiert hatten, weil ich das gerne kontrolliert den Kindern mitteilen wollte. Und ja, dann ist er relativ zügig ausgezogen. Und hat mir nicht nur mein Geschäftskonto leergeräumt, ich war selbstständig, sondern hat jegliche Kontozugänge gesperrt. Ich hatte halt leider den Fehler gemacht, wir hatten kein gemeinschaftliches Konto, sondern ich hatte außer meinem eigenen Geschäftskonto, auf das er Zugriff hatte, hatte ich sozusagen Nutzungsmöglichkeit unserer Seine alten Konten, die wir dann aber seit der Ehe als Gemeinschaftskonto genutzt haben. Und ja, relativ zügig dann Trennungs- und Scheidungsfolgenvereinbarung und dann eben die Scheidung vor Gericht. Aber es war ein Krieg.
Und das ist es immer. Das, was
Ja.
ganz viele Frauen, also den Fehler, den ganz viele Frauen machen, in der Beziehung auch ein Grund, warum man so lange unter anderem bleibt, jetzt mal abgesehen von den biochemischen Hirnmechanismen, die in solchen Beziehungen stattfinden und einen phasenweise handlungsunfähig machen, kommt natürlich auch hinzu, dass man diese Hoffnung hat, ne, auf dieser emotionalen Ebene, dass man immer wieder Hoffnung hat und dass man fälschlicherweise glaubt, wenn es jetzt ein Ende hat, ne, dass man dann, wenn man, sobald man diese Paarebene verlässt und auf eine andere Ebene geht, zum Beispiel auf die Elternebene, dass dann die Hoffnung besteht, dass man das friedlich und fair lösen kann. In den 7, 8 Jahren, in denen ich diese Arbeit mache. Das waren einige Frauen, die ich begleitet habe. Noch nie, niemals nicht ist eine Trennung von einem narzisstischen Mann friedlich und fair abgelaufen. Die Gewalt, die in der Beziehung stattfindet, verlagert sich eins zu eins von der Paarebene auf die Nachtrennungsphase und in den Gerichtssaal. Und deshalb an der Stelle ein kleiner Shoutout. Diese Hoffnung müsst ihr aufgeben. Diese Hoffnung
Ja.
ist Gift. Das ist wie Hoffnung zu haben, dass sich nach der partnerschaftlichen Beziehung auf einmal eine Erkenntnis oder eine Erleuchtung beim narzisstischen Mann, dass die da stattfindet und dass man ja jetzt dann seine Ruhe hat. Das ist der größte Fehler, den Frauen machen können. Der größte
Absolut.
Fehler, den man machen kann, denn diese Gewalt geht weiter und äußert sich dann in der sogenannten Nachtrennungsgewalt. Ne? Die geht einfach weiter, weil das Kontroll- und Machtstreben, diese Gier bei narzisstischen Männern kein Ende hat. Kein Ende, das nimmt kein Ende. Ne? Und um
Und
Kontrolle und Macht weiter auszuüben, muss man in Verbindung bleiben. Ne?
ich bin diesem Glauben auch aufgesessen. Ich habe es noch von Anfang an artikuliert. Wir sind mit Hirn und also mit Hirn und Herz ausgestattet. Gut, das Herz habe ich jetzt eigentlich nur irgendwie auf meiner Seite mehr gesehen. Lass uns das bitte kontrolliert und in Ruhe abwickeln.
Und genau
Also,
das Gegenteil ist passiert.
ja,
Und
natürlich.
so eine Trennung, und deshalb ist es so wichtig, wenn man sich von Narzissten trennen möchte. Ne, mein Credo in meinen Therapieansätzen ist immer, Wissen alleine reicht nicht. Man muss es verstehen und man muss es begreifen. Und das Begreifen zwingt dann einen förmlich dazu, das Wissen, was man verstanden hat, in die Tat umzusetzen. Wenn du deinen Feind nicht kennst, den Feind in deinem Bett, dann kannst du keinen Frieden finden. Du musst ihm strategisch immer einen Schritt voraus sein.
Genau.
Das bist du automatisch, wenn du weißt, wie er agiert. Weil sie agieren immer gleich. Es ist vorauszusehen, was sie behaupten, was sie sagen, was sie tun werden, wie sie sich verhalten. Ihre Taktik, ihre Strategie ist immer dieselbe. Die weichen nicht ab von ihrem Drehbuch und ihrem Skript. Und deshalb ist es für diesen Heilungs- und Loslösungsprozess A wichtig, dass man eben nicht nur dieses Wissen hat, sondern es versteht und begreift. Und dann muss man in die Vorbereitung gehen. Ne? Man muss also Trennungen und Scheidungen von Narzissten, da braucht man einen Schlachtplan, da braucht man einen Kriegsplan, an dem man sich halten kann, wenn es denn soweit ist. Und an der Stelle, wenn jemand zuhört und in dieser Situation ist, wenn ihr euch bei meinem Newsletter anmeldet, da ist eine 21-Punkte-Checkliste, die euch so ein bisschen mental begleiten kann, wenn ihr diese Entscheidung treffen wollt. Also geht auf die Website projekt-beziehung.de bei für dich. Unter dem Unterpunkt könnt ihr euch bei dem Newsletter anmelden und diese Checkliste runterladen. Denn das ist ein Stück weit auch eine Lebensversicherung für euch. Wenn ihr fokussiert bleibt in diesem ganzen Prozess, und das wirst du bestätigen können, dann mindert man die Wahrscheinlichkeit, A, rückfällig zu werden, und B, man kommt von einer betroffenen Position in die Beobachterrolle. Und diese Beobachterrolle ist deshalb so wichtig, weil sie weniger emotional gefärbt ist, dass man unbedingt braucht für diesen Krieg, der danach stattfindet.
Absolut.
Wie
Wo
hast
ich
du
meine, das ist, ich jetzt im Nachhinein, wie kann ich davon ausgehen, dass an einem gütlichen, also gemeinschaftlich gütlichen Ende gearbeitet wird bei einer Person, die gemeinschaftlich überhaupt nicht kennt?
Nein, Narzissmus ist ja das Gegenteil vom Wir-Gefühl.
Ganz genau. Das
Ja.
ist, also ich, deswegen finde ich das ja auch so wichtig, was du machst und dass es diesen Podcast gibt. Ich kann nur hoffen, dass alle Frauen, die in einer vergleichbaren Situation stecken, wirklich sich das auch zu Herzen nehmen. Es gibt keinen gemeinschaftlichen Weg raus.
Nein, das gibt
Ich
es
kann,
nicht.
wenn einer sozusagen am Beckenrand steht und der andere säuft ab, das ist die Frau.
Ja, definitiv. Bin ich absolut.
Dann, ja,
Wir
ich
müssen
muss,
auch.
ja,
Ja, sag
Entschuldigung.
nur weiter. Nein, nein, nein. Red ruhig
Nein,
weiter.
ich muss mich einfach als Ertrinkende selbst retten.
Ja, das ist tatsächlich so. Das ist tatsächlich so. Und ich glaube, dazu gehört, um so ein Bewusstsein zu schaffen, dieser Mythos auch, ne, der ja ganz oft gerne von der Gesellschaft auch genutzt wird, also dieser Satz und diese Weisheit, die keine ist, oder dieser Spruch, wie man immer das auch nennen mag, der so in den Köpfen sich manifestiert hat, ne, zu einer Beziehung gehören immer zwei, oder dazu gehören auch immer zwei, ne. Man stößt ja auf sehr viel Unverständnis in der Gesellschaft, A, weil die Nicht-Betroffenen sich das Ausmaß überhaupt nicht vorstellen können, was da hinter verschlossenen Türen passiert. Ich meine, was so, also ich meine, es gibt ja einen Grund, warum es häusliche Gewalt auch heißt, wobei ich den Begriff nicht so toll finde, weil er nur den Tatort also aufzeigt, anstatt von wem die Gewalt ausgeht, was, glaube ich, für so ein Bewusstseinserschaffen, um was es da wirklich geht, sollte man partnerschaftliche Gewalt sagen, dass immer wieder gesagt wird, ne, zu diesen Beziehungen gehören auch zwei. Und das ist falsch. Und das sage ich nicht nur als Frau, als ehemals Betroffene, sondern auch in meiner Funktion als Paartherapeutin, weil ich ja nicht nur Frauen betreue, die aus narzisstisch-toxischen Beziehungen kommen, sondern auch die Alltagsprobleme, die in einer Beziehung herrschen. Dieses zu einer guten Beziehung, Leute, gehören zwei. Damit eine gute Beziehung funktioniert, braucht es zwei Menschen. Um eine Beziehung, eine Ehe zu zerstören, reicht einer. Genauso wie zu einem Autounfall auch nur einer gehört. Es müssen nicht beide daran beteiligt gewesen sein. Ja, es reicht, um eine Beziehung zu zerstören, ein Part, der entweder so narzisstisch-toxische Traits hat, Tendenzen, und viele denken ja immer, naja, aber es ist ja nur eine Störung, wenn der diagnostiziert von einem Psychiater ist oder von einem Psychotherapeuten. Nein, Leute, es reichen narzisstische Tendenzen und Züge, also von diesen neun Diagnosemerkmalen. Wenn da drei besonders ausgeprägt sind, dann spricht man natürlich im klinischen Sinne nicht von einer Störung. Aber diese drei ausgeprägten Dinge, die reichen, dass eine Beziehung auf Augenhöhe nicht machbar ist. Diese drei ausgeprägten Züge wirken sich schon wahnsinnig destruktiv auf die Partnerschaft aus, dass eine Partnerschaft, eine glücklich gelingende, zufriedene Partnerschaft überhaupt nicht mehr möglich ist. Also auch davon müssen wir wegkommen. Und das ist natürlich auch in der Gesellschaft dieses sogenannte Victim Blaming. Ne? Hast du wahrscheinlich auch im Zuge deiner Recherche über Narzissmus und auch schon gehört, was Victim Blaming ist. Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert? Hast du je darüber gesprochen, was in deiner Beziehung passiert ist? Und wenn ja, wie wurde das aufgenommen? Mit welchen Vorurteilen oder Victim-Blaming-Aussagen hast du denn zu kämpfen gehabt?
Also, was mir in diesem Kontext, bevor ich die Frage beantworte, halt auch auffällt oder was ich gerne artikulieren möchte, ist dieses von Anfang an bewundernde, du bist doch so eine starke Frau und du kannst alles, heißt natürlich im Umkehrschluss, Wenn es auf der Kippe steht, kann genau diese Karte gezogen werden. Du bist ja die starke Frau. Also wirst du natürlich, um diesem Bild gerecht zu werden und eine starke Frau zu sein, ist ja jetzt nichts Negatives, auch versuchen, alles zu schaffen. Anstatt, ne, alles zu schaffen für sich. Nur für sich. Wie hat, und das ist jetzt nicht als asoziale Verhaltensweise zu betrachten, sondern ne, alles im Kontext einer toxisch narzisstischen geprägten Partnerschaft, sich darauf zu besinnen, ich muss wirklich den Fokus auf mich auch lassen. Wie hat mein Umfeld reagiert? Es gab letztlich nur wenige, die mir gegenüber artikuliert haben, dass sie gesehen haben, was er für ein Mensch ist, wobei das ja wirklich nur ein Teil war. Also
Natürlich.
viele wissen bis heute nicht,
Was da
das,
wirklich passiert ist, die
was alles
24
passiert
Jahre
ist.
lang.
Weil klar, in 17 Jahren, und das sind ja auch wirklich nur ganz, ganz kleine Teile, die wir auch in diesem Gespräch jetzt angepiekt haben, damit kann man wirklich Bücher füllen. Bei den meisten ist es natürlich auf Ungläubigkeit gestoßen, allein aufgrund des Status, aufgrund der Tatsache, wenn da ein Mann im Raum steht, der mit beiden Beinen auf dem Boden steht und eben so dieses grandios narzisstische Verhalten an den Tag legt, ja, wem glaubt man denn? Demjenigen, der 17 Jahre lang versucht hat zu überleben oder derjenige, der da steht und so selbstgefällig? Psst, nein.
Ja, und es ist ja nicht nur das, das, was er am Anfang in diesen 6 Monaten Telefonaten mit dir gemacht hat, ist ja auch versucht hat, dir ein Bild zu vermitteln, dass mit der Frau was nicht gestimmt hat. Und narzisstische Menschen, narzisstische Männer, bevor sie sich trennen oder getrennt werden, sorgen ja schon dafür, dass ihr Bild nach außen schon lange vorher, die spüren das natürlich, ne? Schon lange vorher das Bild der Partnerin bei den anderen ins Wanken gerät, indem sie so ein bisschen Gift verpackt in das Opferspielen sehen, sodass, wenn die Trennung dann vollzogen ist, natürlich ein Bild von dir und von ihm sich schon in den Köpfen der Außenstehenden manifestiert hat. Und da kämpfst du natürlich als Opfer, ne? Und dieser innere Schrei der, ich will endlich Gerechtigkeit, ich will endlich, dass auch alle anderen Menschen sehen, was für ein Monster er ist, das treibt einen in den Wahnsinn.
Du, ich meine, letztlich ist mir nur wichtig, dass meine Kinder das wahre Gesicht sehen. Ich habe die Kontakte, die meinen Gedanken nicht folgen konnten, losgelassen. Und zwar nicht mit Schmerz, sondern mit einem Glücksgefühl. Das ist okay. Wer die Sonne nicht sieht, dem kann ich nicht helfen, so ungefähr.
Das ist richtig.
Wobei das nur sozusagen der familiäre Teil auf seiner Seite war und alle anderen, selbst obwohl sie es nicht gesehen haben und vielleicht auch am Anfang eine gewisse Ungläubigkeit da war, ja, mussten dann für sich eben auch durch diese Trennungsphase und alles, was sie mitbekommen haben, dann schmerzhaft auch für sich erkennen, was das eigentlich für ein Teufel ist.
Und das ist, glaube ich, genau der richtige Ausdruck. Ne? Wir wollen immer nicht fassen, dass es Menschen gibt, die absichtlich anderen Menschen Böses tun. Viktoria, wenn du noch vielleicht ein, zwei oder drei Sätze unseren Zuhörerinnen mitgeben könntest, um ihnen einen Tipp oder einen Impuls zu geben, um sich aus so einer Beziehung zu lösen, oder ihnen sagst, was dir am meisten geholfen hat, dich davon zu befreien, aus diesem toxischen, gewalttätigen Kreislauf der Beziehung. Was wäre das?
Vielleicht mehrere Tage hintereinander mal Revue passieren zu lassen, wie tatsächlich der Alltag im Leben einer solchen Partnerschaft aussieht, um sich einmal mehr vor Augen zu führen, dass das eigene Ich, dass es überhaupt keinen Raum gibt für das eigene Ich, um dann hoffentlich im Ergebnis ganz schnell zu dem Punkt zu kommen, nicht überleben zu wollen, sondern einen Schlussstrich zu ziehen. Vollkommen richtig, wie du vorhin gesagt hast, vorbereitet, kontrolliert. Man muss wirklich einen Meter voraus sein. Man kann nichts auf sich zukommen lassen, weil diese Menschen auf eine Art und Weise agieren, wie es einem selbst zuwider ist. Das heißt, man kann es nicht vorhersehen, wenn man nicht rechtzeitig anfängt zu verstehen und sich vorzubereiten und vor allem in die Führungsposition zu kommen, was die Schrittfolge anbelangt. Das ist ganz, ganz wichtig, finde ich.
Absolut.
Um dann halt wirklich in die Tat umzusetzen, dieses Genug ist genug und ein eigenes, ich-bestimmtes Leben auch wieder zu führen. Und weil ich das ja auch gehört habe in einigen deiner Podcast-Folgen, ich habe für mich, und das möchte ich auch gerne den Frauen mitgeben, die Entscheidung gefällt, an dieser Erfahrung kann ich nichts ändern. Das heißt aber nicht, dass ich deswegen meinen weiteren Weg bestreiten möchte im Glauben, es gibt nur Arschlöcher. Also ich habe einen neuen Partner und ich habe relativ zügig für mich festgestellt, ich möchte diesem Menschen nicht, also meinem Ex-Mann, nicht für den Rest meines Lebens weiterhin Macht geben über mein Leben in der Form, dass ich nicht mehr vertrauen kann.
Super schöner Schlusssatz. Ganz, ganz toll. Denn ja, auch wenn jede dritte Frau von partnerschaftlicher Gewalt betroffen ist, und du hast es besser, kann man es nicht on point ausdrücken, darf ein Narzisst nachher nicht mehr die Macht haben, dass diese Erfahrung den Rest deines übrigen Lebens, und jetzt kann man es Leben nennen, weil davor war es kein Leben, überschattet durch eben diesen Vertrauensbruch. Ich denke, wenn man in eine neue Beziehung geht, ist ein gesundes Misstrauen im Sinne von eine gesunde Vorsicht durchaus gegeben in der Häufigkeit, in der das eben passiert, dass man an so einen Mann geraten kann. Aber dennoch sich innerlich stärkt durch eine Reise zu sich selbst. Welche Glaubenssätze sind entstanden? Wie kann ich sie lösen? Also durch die Beziehung, ne? Welche Grenzen und welche Bedürfnisse habe ich? Und je mehr du deine Grenzen und deine Bedürfnisse kennst, wenn du also aus der Scheiße, die dir widerfahren ist, Dünger machen kannst, ist das auch abermals wieder eine Lebensversicherung für dich, dass du die Möglichkeit auf Null runterschraubst, nochmal so einem narzisstischen Mann zu begegnen. Victoria, vielen, vielen Dank für deine Geschichte. Vielen Dank für deine Offenheit und auch den Mut, nochmal deine Geschichte hier zu erzählen. Ich wünsche dir von Herzen das Beste in deiner Partnerschaft für deinen weiteren Lebensweg. Und du kannst sehr stolz auf dich sein, denn auch du bist eine Überlebende.
Danke dir und mach unbedingt weiter.
Das
Wirklich
werde ich auch tun.
so, so wichtig, dass die weiteren Frauen, die noch in der Situation sind, ihren Weg rausfinden.
Ja, das werde ich tun. Ne? Und jetzt zum neuen Jahr stehen auch noch neue Projekte an. Also ich bleibe dabei. Ich werde mich, solange ich lebe, dafür einsetzen, dass diese
Sehr
Frauen
gut.
eine Stimme bekommen. Absolut. Viele Grüße in die Nähe von Berlin hier vom Chiemsee und vielen
Danke
Dank dir
dir.
nochmal, Viktoria. Ciao.
Tschüss.
Erkennst du dich vielleicht wieder in den Erzählungen dieser Frauen und hast den Verdacht, dass du auch in einer narzisstischen Beziehung warst? Dann bist natürlich auch du ganz herzlich eingeladen, dein Schweigen hier zu brechen, in diesem Podcast und deine Geschichte mit uns zu teilen. Alle Infos zu dem Podcast sowie zu meiner Arbeit und zu meiner Aufklärung findest du auf meiner Website www.projekt-punkt-beziehung.de. www.narzisstenkompass.de. Und natürlich noch viel mehr Content über die narzisstische Persönlichkeitsstruktur und die Dynamik von toxischen Beziehungen, aka partnerschaftliche Gewalt, findest du auf meinen Social-Media-Kanälen, auf Instagram, auf TikTok und neuerdings auch auf YouTube. Dort heiße ich allerdings Projekt Narzissmus. Also schau dir diesen Content gerne an und wenn du dich in irgendeiner Art und Weise damit identifizieren kannst, dann hoffe ich, hast du den Mut, darüber zu sprechen und dir Hilfe zu holen. Und hier kommt natürlich wie immer am Ende jeder Folge ein Tipp für dich. Du kannst nie die Frau werden, die du werden willst, wenn du da bleibst, wo du nicht willkommen bist.